Vegas, Baby. Herzlich willkommen zur 520. Folge des Sneakpods. Ihr könnt uns noch nicht richtig sehen, aber wir überfallen schon die ersten Banken und besprechen dort für euch den Film Now You See Me. Mit mir hier unser Chefmagier, das ist Robert Krüger.
Howdy ho oder so ähnlich, weil da spielt Woody Harrelson mit und deshalb dachte ich, dass das nicht wirklich. Aber der Typ, der hier alles entlarven möchte und überhaupt nicht gut zu sprechen ist auf Zauberer, das ist Stefan Lisbeth.
Das stimmt, du redest auch gar nicht in dein Mikrofon rein, sondern es ist ein...
Hase.
Was weiß ich nicht, mir ist jetzt nichts eingefallen. Aber vielleicht kann man die Musik da einfach reinziehen und dann wirkt das wieder sehr professionell.
Einfach gar nichts gesagt an der Stelle, okay.
Ja.
Verstehe.
Ein Hase.
Ja, ist auch so ein klassisches Zauberdings. Da muss man immer einen Hasen haben.
Ja, genau.
Kommt auch in dem Film vor.
Ja, das stimmt. Der Film Now You See Me. Worum ging's?
Ja, du, also wir hatten den Film im Sneakpot ja schon ein, zwei Mal. Allerdings ist...
aber du noch.
Also, aber ich noch nicht. Und du hast mir beim letzten Mal bei der Besprechung von des zweiten Teils, Now You See Me 2, den wir in den Sneak hatten.
Da ist doch der Scherz.
Ah, Entschuldigung. Hattest du mir den ersten Teil ans Herz gelegt.
Richtig.
Der heißt auf Deutsch auch Die Unfassbaren, weil der zweite Teil war nicht so dolle und du meintest dann, der erste wäre besser. Ich solle den gucken. Also habe ich das jetzt nachgeholt. Den hattet ihr auch schon besprochen in Folge 294.
Das 294? Das kommt mir vor, als sei das vor anderthalb Jahren gewesen.
Das, jetzt lass mich kurz scrollen. Himmel, Herrgott, wo sieht man denn das Datum auf unserer Seite, wenn ich das wüsste?
ja.
Nee, das war tatsächlich das länger her. 10. Juli 2013 war die Sneak, die zu dieser Folge gehört.
10. Juli 2013?
Ja, die Folge selbst kam am 16. Juli 2013.
Habe ich noch nicht mal in Wiesbaden gewohnt, glaube ich. Ja, egal.
Ja, also ist lange her. Also, Now You See Me, worum geht's? Es geht um eine Gruppe Zauberer, die vier Reiter, wie sie dann später genannt werden, gespielt von Jesse Eisenberg, Dave Franco, Isla Fisher und Woody Harrelson, die am Anfang unseres Films sind es alles unabhängig voneinander, irgendwie Magier, Trickster, sowas in der Art. Also, Dave Franco ist so Trickbetrüger, würde ich mal sagen. Jesse Eisenberg ist Zauberer, der so ein bisschen auf größere Tricks das anlegt, auch mit Karten und solchen Dingen. Woody Harrelson ist so ein Mentalist, der im weitesten Sinne so Leute hypnotisiert und irgendwie auch mit so kleineren und größeren Betrügereien Geld aus ihnen rauspresst. War wohl mal ganz erfolgreich, hatte mal eine Fernsehshow, ist dann übelst zusammengeklappt und braucht jetzt irgendwie ja wieder mal ein Gig. Und Isla Fisher spielt eine Figur, die ist so Entfesselungskünstlerin mit großen Shows und im Wassertank versenken und losknoten von Ketten und so Zeugs. Und die werden jetzt von einer mysteriösen, unbekannten Figur zusammengebracht und kriegen die Möglichkeit, mit einem finanzkräftigen Unterstützer, gespielt von Michael Caine, eine große Show auf die Bühne zu bringen in Las Vegas. Und die sehen wir dann auch und der Clou ist, dass im Rahmen dieser Show eine Bank ausgeraubt wird, während die da auf der Bühne stehen. Und das ist irgendwie magisch, weil die verlassen die Bühne nicht und wählen sich zufällig jemanden aus dem Publikum aus und der ist dann plötzlich im Tresorraum und irgendwie gelangt das Geld, was im Tresorraum ist, dann plötzlich in den Saal und wird so, man sieht das auch im Trailer schon, wird so in die Menschenmassen geblasen über die Lüftungsanlage. Plötzlich fliegen überall in der Luft Geldscheine rum, die eben noch in einer Bank in Paris am anderen Ende der Welt waren.
Mhm.
Und das holt dann natürlich das FBI auf den Plan. Mark Ruffalo spielt den FBI-Agenten, der die Ermittlungen dann etwas widerwillig übernimmt. Und weil es eine Pariser Bank war, gibt es dann noch eine Interpol-Agentin. Und es gibt dann auch noch Morgan Freeman in dem Film, der ein ehemaliger Zauberer ist, der jetzt Zauberer entlarvt, enttarnt, ihre Tricks verrät, auf YouTube das Ganze veröffentlicht und demzufolge natürlich auch bei solchen Großereignissen in der Zauberwelt immer da ist und mit seiner kleinen Videokamera mitfilmt und versucht dann eben das Ganze zu entzaubern. Und ja, das FBI interessiert sich natürlich dafür, wie konnte das sein, wie konnte das Geld von Paris in Las Vegas in 3 Sekunden, das geht doch gar nicht und so. Und unsere 4 Reiter kündigen dann noch weitere Shows an, bei denen natürlich zu erwarten ist, dass da wieder noch weitere krasse...
Noch größer, noch mehr, noch weiter.
Genau, dass das irgendwie weitergeht und dann beginnt eben die Hatz und das Ganze steigert sich dann da so rein und...
Okay, halt, wie fandst du es?
Leben, wie es weitergeht. Besser als den zweiten, definitiv. Ich wünschte natürlich, dass ich sie richtig rumgesehen hätte, aber das hat sich eben damals nicht so ergeben, weil kam in der Sneak und dann sitzt man da und dann guckt man den zweiten, bevor man den ersten gesehen hat. Kann man nichts machen. Aber
dann bist du gespoilert, gell? Da im zweiten tauchen Sachen auf.
Ja, das ist das Problem. Ich wusste aus dem zweiten, wusste ich Dinge, die ich jetzt hier auch nicht erwähnen werde für Leute, die den alle beide noch nicht gesehen haben. Da wusste ich Sachen, die ich besser nicht gewusst hätte, allerdings konnte ich das ganz gut verdrängen, weil ich irgendwie, vielleicht hatte ich mich ein bisschen falsch erinnert, also ich darf da jetzt noch nicht drüber reden, aber ich glaube, dass ich irgendwas ein bisschen falsch in Erinnerung hatte und dadurch war es am Ende doch eine Überraschung. Als ich es dann gesehen habe, wie es endet, dachte ich mir so, ach ja, stimmt. Und aber es war, ich hatte es zum Glück weit genug weg irgendwie, dass es funktioniert hat. Und es sind trotzdem 1-2 Wendungen drin, die ich nicht hab kommen sehen. Also nicht nur nicht hab kommen sehen, sondern wo ich auch nicht Informationen darüber hatte oder hätte haben können, weil es von Figuren ist, die nicht mehr auftauchen im zweiten Teil. Und der ist nicht richtig gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dem irgendwie 8-9 Punkte geben würde oder so. Ist vor allen Dingen in Deutsch nicht gut.
Sind auf Deutsch geguckt, oder?
Ja, die erste Hälfte. Die erste Hälfte, dann ist irgendwann meine Freundin so müde gewesen, dass sie gesagt hat, sie geht jetzt ins Bett und sie hat, sie guckt ihn irgendwann später weiter und ich habe gesagt, naja, nee, ich gucke den jetzt und gucke ihn auch zu Ende und wir hatten dann aber nochmal kurz Pause gedrückt, als sie dann gegangen ist und haben drüber geredet und da meinte sie auch, sie findet die Schauspieler so schrecklich. Und ich habe auch gesagt, irgendwie muss ich ihr recht geben, die sind nicht so gut so irgendwie, aber ich wusste halt, Jesse Eisenberg weiß eigentlich, was er tut und Woody Harrelson weiß auch, was er tut und Isla Fisher eigentlich auch und über Dave Franco kann man vielleicht diskutieren, aber Morgan Freeman, Michael Caine, die sind eigentlich Mark Ruffalo, das ist eigentlich eine gute Besetzung. Warum finde ich da vieles nicht richtig irgendwie, so unterschwellig falsch? Und dann habe ich gedacht, okay, dann schalte ich ihn mal auf Englisch um, jetzt kann ich das ja machen, Freundin ins Bett gegangen ist, weil sie normalerweise eher dafür ist, dass wir die auf Deutsch gucken. Dann habe ich ihn auf Englisch umgeschaltet und dann wurde zumindest dieses Problem einigermaßen gelöst, weil da ist wirklich, die Synchronstimmen sind nicht gut und das ist dann, das Problem ist dann weg. Und hinten raus ist er schon spannend und die Wendungen, die so kommen, das ist schon ganz okay. Diese großen Show-Einlagen auf der Bühne, das ist alles sehr mit viel bewegter Kamera inszeniert, da wird viel immer rumgeflogen, die Kamera kann im Grunde nie stillhalten. Da ist schon viel Schauwert für wenig Inhalt manchmal. Aber das sieht dann halt toll aus und danach, wir kriegen dann immer meistens irgendwie, nachdem der Trick gelaufen ist, kriegen wir dann irgendwann kurze Zeit später dann erklärt, wie das gemacht wurde, damit wir nicht dumm sterben müssen und vor allen Dingen, weil es halt oft sehr unglaubwürdig ist, wo man sich dann fragt, wie ist das jetzt gelaufen? Dann kriegen wir dann irgendeine Erklärung und manchmal sind die Erklärungen auch so, dass du dann am Ende denkst so, ja, nee, ist klar. Und oder es ist halt, es lässt halt, oder die Erklärung wirft einfach noch weitere Fragen auf. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir darüber reden können, aber es gibt eine so eine Sache mit so einem Spiegel, ohne dass ich jetzt erwähne, wo und wie der eingesetzt wird. Es gibt eine Auflösung, wo uns quasi erzählt wird, okay, da ist ein Spiegel, der ist so und so da installiert worden und so. Und die Frage, die sich dann eben stellt, die sich vorher stellte, ist, wie haben sie das gemacht, dass das Objekt nicht gesehen wird und dann heißt es hinterher, ja, die haben da einen Spiegel hingetan und dann, es ging halt darum, dieses Objekt zu klauen und dann denkst du dir halt so, ja, warum baut ihr da stundenlang einen Spiegel ein? Ihr hättet einfach das Ding mitnehmen und gehen können. Also ihr wart ja offensichtlich lang genug da, um dann einen Spiegel einzubauen. Hättet ihr das auch gleich klauen können. Also das, da werden ja dann so Sachen hingeworfen und dann heißt es, ja, so ist das gelaufen. Und dann denkst du dir so, what, das ergibt doch alles keinen Sinn. Aber gut, das wird dann nicht hinterfragt in dem Film. Und es geht dann auch so schnell und hektisch weiter, dass du keine Zeit hast, drüber nachzudenken. Und dann, mei, dann ist da halt ein Spiegel. Aber nichtsdestotrotz ist irgendwie gute Laune, man kann ihn schon so weggucken. Und definitiv besser als der zweite, weil der zweite verliert sich komplett in Effekthascherei und weiß eigentlich nicht mehr, was er eigentlich will.
Genau, der ich kann mich jetzt schon gar nicht mehr so genau dran erinnern, aber das war echt drüber. Ich habe jetzt eben nochmal nachgeguckt, ich habe den ersten doch vor anderthalb Jahren geguckt, nämlich eine Woche bevor wir den zweiten gesehen hatten. Die Besprechung, die du gefunden hast, war von der Claudia.
Ah, ja, aber da siehst du mal, wie. Dann hatten wir den sogar schon dreimal.
Ja, genau. Also du bist jetzt mehr so auf der Naja-Schiene, während bei mir im anderen Text jedenfalls stand, Stefan schwärmt über die Unfassbaren.
Okay. Ja, ich würde ihm jetzt mal vielleicht so 6 Punkte geben. Also speziell, wenn man ihn auf Englisch guckt, ist das, ich meine, vor allem von dem Star-Aufgebot. Wenn Morgan Freeman auf der Leinwand ist, da ist man ja immer schon mal versöhnt. Der Mann, der könnte das Telefonbuch vorlesen, der Mann, das würde ich mir auch anschauen. Das, ja, schon immer mal ein paar Punkte extra. Und ich war schon ganz okay unterhalten, aber ich glaube, ich hätte auch nichts wirklich Ernsthaftes verpasst, wenn ich ihn jetzt nicht angeschaut hätte. Jesse Eisenberg ist eine schöne, arrogante Sau in dem Film, das ist ganz nett.
Ja. Das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber ja. Gut, so viel zu Now You See Me, die Unfassbaren. Lieber auf Englisch als auf Deutsch schauen und lieber den ersten als den zweiten schauen. Können wir das so stehen lassen?
So können wir das.
Sehr gut. Okay. Haben wir das. Nächstes Thema. Ich wollte jetzt eigentlich schon die ganze Zeit einen ganz schlechten Eila-Witz machen.
Aber das passt ja.
Bitte?
Das wäre ja nicht deine, wäre nicht wirklich deine Spirituosenkategorie, oder?
Nein.
Rauchige Whiskys?
Wird's auch nicht. Aber als du vorhin Eila Fischer gesagt hast, dachte ich so, oh, jetzt müsste man eigentlich einen schlechten Eila-Witz machen. Falls euch einen einfällt, schreibt ihn gerne in die Kommentare.
Ich habe vorhin tatsächlich noch überlegt, ob ich mir eine Flasche Scotch mit rübernehme. Und da ist mir der Witz aber nicht eingefallen, deshalb habe ich es nicht gemacht.
Oh, Mist.
Das ist wirklich sehr ärgerlich. Wenn du das vorher gesagt hättest, hätte ich vielleicht noch umgesattelt. So bin ich jetzt in Griechenland.
In Griechenland? Metaxa?
Richtig.
Oder Uso?
Metaxa.
Oder griechischer Wein?
Da muss ich singen. Das ist nicht gut.
Entschuldigung. Ja?
Nee, ich habe tatsächlich schon sehr, sehr lange keinen Metaxa mehr getrunken. Ich habe hier diese 12-Sterne-Variante.
Oh, die haben wir mal geschenkt gekriegt, oder?
Das ist so, ja. Korrekt.
Und also nicht wir, sondern die Kollegen vom Cockpot. Cocktail-Podcast.
Ja. Das ist ja so quasi Kategorie gesüßte Spirituose, Schrägstrich Cocktail im Glas.
Ja.
Und insofern muss man da nicht viel machen, außer einschenken.
Das ist ganz gut. Vielleicht ein bisschen Eis dazu oder genießt du ihn komplett ohne Eis?
Ich genieße ihn jetzt komplett ohne Eis, aber ich stelle gerade fest, dass die so einen komischen Ausgießer hat. Den hasse ich ja jetzt schon. Alter.
Vor allem
kommt gar nichts.
Klebt und dann gleich zu. Ja, das ist schön, gell?
Furchtbar.
Diese Blubber-Ausgießer.
Ja, nee, ich habe ihn gerade komplett die Flasche schräg gehalten, kommt nichts. Habe sie komplett auf den Kopf gehalten. Wirklich senkrecht drüber über die Flasche. Kommt übers Glas, kommt immer noch nichts. Dann kommt ein Tropfen und dann macht es plötzlich und das Glas ist fast voll.
Ja, siehst du?
Das ist wirklich gemeingefährlich.
Da hilft nur eins, aus der Flasche
trinken. 70, genau. Aber das kannst du bei dem Ausgießer wahrscheinlich auch nicht.
Da hast du einen ganzen Mund voll. So, die nächste Viertelstunde ist der Robert nicht mehr dabei. Er hat noch den Mund voll Schnaps.
The Original Greek Spirit steht hier nur auf der Flasche. Und dann sind sehr viele griechische Sachen, die ich nicht lesen kann. Und das Zeug hat 40% Alkohol.
Siehst du mal. Ich habe mir jetzt auch eine gesüßte Spirituose gemacht. Bin aber in Spanien hängen geblieben.
Aha, was ist es?
Brandy und Benediktin.
Oh, B&B.
B&B. B&B ist ja, also einer der Cocktails, die man meiner Ansicht nach sogar, oder einer der ganz wenigen, die man auch ohne Eis gut trinken kann. Mhm. Also B&B einfach warm zusammengegossen, das funktioniert schon. Also Brandy und Benediktin, Dom Benediktin. Das finde ich echt sehr spannend.
Was für ein Brandy hast du genommen?
Kardinal Mendoza.
Ah, Tee. Ja, habe ich auch noch hier im Schrank. Habe ich lange nichts mitgemacht. Müsste ich mal wieder.
Deswegen habe ich neulich eine Flasche Benediktin gekauft, weil, Mensch, du wolltest das doch schon immer mal trinken. Ja, und dann habe ich es einmal probiert und ja, dann wird das plötzlich regelmäßiger, dass man sowas auch trinkt. ich meine, ich hätte es in der Sendung auch schon zwei, dreimal getrunken.
Ja, ich erinnere mich.
Ich war jetzt am Freitag, war ich Tapas essen und da gab es irgendwie auch zum Ausklang noch einen Brandy, da haben sie Carlos Primero, wie auch immer, gereicht, angewärmt, weil man das so macht wohl.
Ja, das ist so ein, sagen wir mal so, das triffst du in Spanien nicht so häufig, dass das so gemacht wird, hier schon.
Ja, keine Ahnung. Ich fand das dann, dass es zu viel Aromen hatte. Also dadurch, dass das warm ist, hatte ich halt echt so, also du riechst dran und das ist einfach viel zu viel Aroma. Es kommt viel zu viel an. Ich habe ihn dann.
Viel zu viel Alkohol auch, finde ich.
Ja, Alkohol auch, aber auch sonst. Wenn du trinkst und auch über die Nase versuchst, das wahrzunehmen, keine Chance. Ruhe abkühlen lassen. Dann getrunken. War auch sehr fein. Doch. Mochte ich.
Wie ist das gemacht worden? Mit einer Tasse mit heißem Wasser? Oder?
Keine Ahnung. Es kamen angewärmte Gläser, wo dann eine Papierserviette außen drum rum gebunden war und also komplett um die Gläser und oben drüber, dass da nichts rauskommt und dann hast du den Knoten geöffnet und dann war da ein Getränk drin. Sah sehr hübsch aus, wirklich toller Service. Also das hat mir echt gut gefallen.
Ja. Ich habe das nämlich schon mal erlebt, dann kriegst du so einen großen Cognac-Schwenker.
Ja, das auch. Also
so ein Fishbowl-Ding. Mhm. Und da ist dann dein Cognac drin. Und dazu kriegst du eine Tasse, eine kleine weiße Tasse, vielleicht sogar eine Untertasse darunter. Und in dieser Tasse ist heißes Wasser, vielleicht sogar kochendes Wasser, also aus dem, weiß ich nicht, irgendwie reingefüllt. Und dann wird der große Cognac-Schwenker so in so einem 45-Grad-Winkel, das ist quasi der Stem unten, dass der so zur Seite wegzeigt, dann wird das da so draufgelegt und dann hast du halt die Dämpfe von dem heißen Wasser, die an die Seite von deinem Cognac-Glas rangehen und dann kriegst du das so serviert. Also ist dann auch so vom Service-Gedanken her, klar, da wird irgendwie eine große Show aufgefahren und plötzlich stellt man dir irgendwie Dinge, die noch dampfen und Zeug auf den Tisch, aber im Endeffekt, wie du schon sagst, so bitte weg von meinem Getränk mit diesem Dampfquatsch.
Genau. Also eben dieses, boah, das sind mir echt zu viele Aromen, das ist halt dann schade. Ich finde aber trotzdem den Service und diese Wirkung, die es erzielt, finde ich schon schick. Ich kann mich auch noch an eine Mr. Martini-Folge erinnern, wo er auch über Brandy redet, wo das auch ganz ausführlich erklärt, wie man das angeblich alles richtig macht. Aber irgendwann, ich weiß nicht, als er vorletztes Mal hier war, haben wir mal drüber gesprochen, da hat er gemeint, das müsste ich eigentlich auch nochmal korrigieren, das ist ja, eigentlich möchte ich ja keine Spirituosen warm haben.
Okay, lass uns das nächste Thema angehen, aber vielleicht noch erklären, warum wir erst heute aufnehmen.
Wir nehmen jetzt wieder montags auf, weil nämlich jetzt die Endphase sozusagen der amerikanischen Football-Saison ist und dann sonntags abends immer die Playoffs kommen, beziehungsweise diese Woche waren die samstags und sonntags in den jeweiligen Divisionen die Playoffs, um da festzulegen, wer in die jeweiligen Divisionsfinals kommt und da waren am Sonntag zwei krasse Spiele dabei. Ich weiß, hast du irgendwas mitgekriegt oder?
Nicht die Bohne.
Im ersten Spiel sind die Jacksonville Jaguars auf die Pittsburgh Steelers getroffen und
weitere habe ich schon mal gehört vom Namen her, ja?
Ja, die mag der Christoph besonders gerne.
Ja, ich hätte jetzt nicht raten können, wer von euch, aber ich wusste einer von euch.
Ja. Und das Spiel ist 45-42 ausgegangen.
Ui, das ist viel.
Fast 90 Punkte in so einem Spiel. Das ist echt super viel. Ja, es war ein sehr, sehr gutes Spiel. Ein hartes Spiel, viele Punkte. Jacksonville erstaunlich gut. Und die Steelers mit ein paar echt doofen Fehlern. Und dann das zweite Spiel, New Orleans gegen Minnesota, in Minnesota. Und das Spannende ist halt, der Super Bowl dieses Jahr findet in Minnesota statt, in dem Stadion. Das heißt, wenn die Minnesota Vikings es schaffen würden, bis zum Super Bowl zu kommen, wären sie die erste Mannschaft, die den Super Bowl in ihrem Heimstadion austrägt. Also.
Aber es ist doch jetzt noch relativ früh in den Playoffs und
ja, nächste Woche
solche Sätze werden doch wahrscheinlich öfter gesagt. So, wenn die jetzt hier heute, dann könnten sie die Ersten und so.
Nächste Woche sind die Halbfinals.
Ja, aber also diesen Punkt, dass in den Viertelfinals die Mannschaft mit dem, wo es ausgetragen wird, noch dabei ist, das gab es doch sicher schon ein paar Mal, oder?
Ja, aber ist auch nicht so oft. Jedenfalls haben die gegen besagte New Orleans Saints gespielt. Und das war auch so ein Hin und Her, beziehungsweise am Anfang sind die Vikings ziemlich stark weggezogen. Eigentlich, also die haben ihren Star-Quarterback irgendwie in der Saison verloren. Und da musste jetzt der Ersatz-Quarterback ran, der schon irgendwie in gefühlt 35 Teams war und immer mal hier, mal da Ersatz-Quarterback, dann war er irgendwo mal ganz gut, dann war er wieder nix. Und jetzt muss er halt hier ran, weil der Star ist halt krank, ist halt verletzt. Und dann bringt er die nach der ersten Halbzeit mal mit 17-0 in Führung. Und dann im dritten und vierten Quarter ziehen die New Orleans Saints wieder ran und dann vorbei. Und dann sind irgendwie noch 25 Sekunden auf der Uhr. Die Vikings haben noch mal den Ball und eigentlich ist es nicht mehr möglich. Sie haben keine Timeouts mehr. Das heißt, die können irgendwie nur noch an den Rand werfen. Dann läuft der Spieler raus. Dann so geht es vielleicht. Und dann wirft er halt einen Pass und einer von den Saints stolpert blöd, erwischt den Tackle nicht. Der läuft vorbei in die Endzone. Touchdown, Spiel durch. Vikings gewinnen noch irgendwie 0 Sekunden auf der Uhr. Und sie müssen halt dann noch irgendwie das Field Goal kicken. Aber das ist dann auch egal. Aber das war okay, so spannend. Ich bin irgendwie, traditionell schlafe ich meistens im dritten Viertel bei den späten Spielen dann doch mal ein und normalerweise wache ich dann auch nicht wieder auf, aber diesmal bin ich irgendwie nochmal aufgewacht und ich hatte irgendwie.
Also du guckst es schon im Bett, ja?
Ja, ich hatte das iPad mir ins Bett genommen und war auch eigentlich so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich fertig gucken will und es war ja eh klar, dass die Vikings gewinnen, dann gucke ich so, krass, die Saints sind ja jetzt wieder vorne, Ja, und dann waren es irgendwie noch 3 Minuten, die sich dann natürlich auch nochmal auf 20 aufblähen, weil am Schluss passiert dann halt noch viel und dann wird hier nochmal die Uhr angehalten und da nochmal und das wird nochmal nachgeguckt und so. Aber das war echt nochmal ein richtig krasses, super spannendes Finalspiel. Also das war gut. Ja. Ja, cool. Deswegen, habe ich quasi gestern, 6, 7, 8 Stunden, nein, nicht ganz, aber 6 Stunden Football geschaut.
Hat Mut.
Wird ja in Deutschland jetzt echt gut übertragen auf ProSieben bzw. ProSieben Max. Und du kannst es aber auch auf RAN.de bzw. auf dem iPad oder auf dem Handy oder sonst irgendwo auch in der App gucken. Es gibt von RAN gibt's eine App. Und das Coole ist, wenn da Werbung ist, dann kommt da einfach nur so ein Standbild und sagt, im Livestream ist gerade Werbung, hier geht's gleich weiter.
Und das finde ich angenehm, ja.
Keine Musik. Das ist
schon
toll. Das
ist immer so ein blauer Screen dann, ne?
Ja, einfach, nee, ist so ein Foto.
Ach so.
So ein Foto von den Kommentatoren irgendwie. Stecker und Coachy Zoom und dem Ecke und noch irgendwie so ein paar. Und ja. Also.
Ja. Das ist ganz angenehm, gell? Selbst wenn die Werbepause da ist, nicht mit der Werbung behelligt zu werden, ist echt fein.
Ja, genau. Und du kannst dann schnell irgendwo woanders hin klicken. Weiß nicht, wenn du es eh Fullscreen hast, dann kannst du einfach dann was anderes machen. Dann liest du halt noch ein bisschen auf irgendeiner Nachrichtenseite oder keine Ahnung. Das ist echt super.
Immer noch irgendwelche Trump-News, mit denen man sich erheitern kann.
Ja, genau, irgend sowas. Ja, so viel zu den Playoffs. Nächste Woche werden wir wahrscheinlich wieder nicht sonntags aufzeichnen können, weil da dann die Finals sind.
Verstehe. Und ja. Wann ist der Super Bowl?
Am 4. Februar.
Okay, noch 2,5, 3 Wochen. 3 Wochen.
Genau.
Ungefähr.
Ja.
Ja.
So sieht's aus.
Gut, kommen wir zu Spielen. Du hast gespielt, ich habe gespielt. Was hast du gespielt?
Ich habe The Da Vinci House gespielt.
Erzähl. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung.
Du hast nicht den Hauch einer Ahnung? Nee. Kennst du die The Room-Serie?
Mhm.
Gut, stell dir vor, jemand klaut die The Room-Idee und setzt sie nahezu 1:1 um mit allerdings mehreren Räumen, in denen weniger Rätsel sind und nicht ganz so coole Kisten. Gerade beim ersten The Room ist ja diese fantastische Kiste mit oben und unten und rein und dann klappt es auf und dann fährt was raus, und dann fährt noch was raus, und dann geht es wieder rein und so weiter und so weiter. Bei The Da Vinci House ist es deutlich weniger in den einzelnen Räumen. Es gibt sehr viele Räume, ich bin auch noch nicht durch. Und sie haben ein paar Sachen in der Mechanik entweder nicht richtig umsetzen können oder nicht genau genug beobachtet bei The Room. Wenn du nämlich bei The Room von etwas, wo du weißt, dass du es greifen, drehen oder sowas kannst, ein bisschen entfernt bist und nicht voll rangezoomt quasi bist, dann kannst du das trotzdem schon aus der Entfernung berühren und damit interagieren. Also weiß nicht, wenn du vor so einem Tisch stehst, dann kannst du den schon schieben, auch wenn du irgendwie noch einen halben Schritt wegstehst. Und bei The Da Vinci House musst du halt immer ganz nah ran. Also du musst immer die nächste Zoom-Stufe und immer die Sicht, die dafür vorgesehen ist, nehmen, um mit den einzelnen Objekten zu interagieren. Und das nervt mich auf Dauer ein bisschen.
Das glaube ich, ja. Weil es halt unnatürlich ist, wenn ich sehen kann, wenn es für eine Armlänge reicht, dann möchte ich auch dran rumfummeln können.
Ja, genau. Und wenn
weil es ja so eine First-Person-Sicht ist.
Genau, und ich habe eben eh schon dran rumgefummelt. Das heißt, ich habe es schon gefunden und dann lass mich doch, ja, auch wenn es vielleicht 1,5 Armlängen sind, aber dann lass es mich doch gerade wegziehen. Und man kann auch irgendwie nicht so richtig frei laufen, sondern man klickt irgendwie auf irgendwas hin und dann bewegt er sich halt nach da oder man zoomt, also man geht dann irgendwie in so einen Gang rein und um aus dem Gang rauszukommen, drehst du dich halt nicht um und sagst, okay, lauf wieder raus, sondern du zoomst quasi raus. Also so Pinch, Pinch, Finger, Pinch-Dings zusammenführen, damit du wieder, und dann dreht er sich um und läuft raus. So, ja gut, dann kannst du dich auch nicht drehen lassen. Und also da sind so ein paar so ein bisschen Einschränkungen, es hakelt so ein bisschen, ist so ein bisschen mühsam. Aber sonst ist es wieder sehr schöne Rätsel. Es ist einfach schön, so ein The Room nochmal spielen zu können, ohne den Großteil der Rätsel schon zu kennen. Sie haben auch so eine Hint-Option eingebaut, also wo du dann, also wo nach einer Zeit so ein Fragezeichen aufkommt und sagt, so hier, ich kann einen Tipp geben. Für mein Gefühl kommt das zu schnell. Also gerade wenn ich einen Raum betrete, natürlich weiß er nach 20 Sekunden, wo ich hingucken soll. Aber eigentlich möchte ich mal einmal durch den Raum laufen können, mir alles angucken, was denn da so ist, an allen Hebeln und Nüppeln und alles drehen, was ich da so finde. Und wenn ich dann irgendwie die zweite Runde anfange, dann kann er mir auch sagen, so, du, ich hätte noch mal einen Tipp, wo du vielleicht als erstes hingucken sollst. Aber nicht schon, irgendwie, wenn ich noch am dritten Objekt bin und ich habe das, wo ich nachgucken soll, vielleicht noch nicht mal gesehen. Das ist so ein bisschen schade, aber es ist schon Jammern auf hohem Niveau. Es ist schon echt eine gute Umsetzung dieser eh schon schönen Rätselidee, wenn man sowas mag.
Ja, klingt gut. Allerdings habe ich, glaube ich, The Room 1 habe ich durchgespielt, 2 meine ich, wie viele Teile gab es? 3, ne?
Mhm.
Und ich glaube, im dritten habe ich dann irgendwann die Lust verloren. Ich weiß gerade nicht, ob es mich jetzt so flasht, aber Ich habe auch noch so viele andere rumliegen. Vielleicht liegt es auch daran.
Ja.
Mal schauen.
Also ich habe dann in dem Atemzug auch wieder The Room 1 angefangen und das ist das Gefühl einfach so viel besser. Hm. Ja. Aber ja, wie gesagt, ist ein echt cooles Spiel. Da fällt mir gerade ein, warst du schon mal in so einem Escape Room Rätselraum Dings?
Nee, habe ich immer mal vorgehabt. Soll aber eben am besten sein, wenn man da mit einer Gruppe Leuten reingeht, die man alle kennt. Oder vielleicht geht das sowieso nur so, weiß ich jetzt nicht genau. Und es hat sich noch nicht ergeben, aber ich würde es gerne mal machen.
Mhm. Ja, ich auch. Wenn das einer von unseren Hörern vielleicht schon mal irgendwo gemacht hat, würde mich interessieren, ob es da irgendwie Unterschiede, vielleicht haben wir sogar Profis, die sich da richtig gut mit auskennen. Wo geht man denn da hin? Also könnt ihr gerne als Mail oder als Kommentar oder als Twitter oder ruft uns an, wenn ihr die Telefonnummer habt.
Genau.
Ja, aber würde mich echt mal interessieren, was man da so macht, wo man da am ehesten hingeht.
Ja. Ja, in Frankfurt gibt es ja durchaus einige Anbieter, aber ich wüsste jetzt auch nicht, welcher da der beste ist und was empfehlenswert ist und was nicht. Genau. Insofern her mit den Tipps, aber ruft mich bitte nicht an, ich stehe auf asynchrone Kommunikation. So.
Du hast aber auch gespielt. Was hast du denn
gespielt? Ich habe auch gespielt. Ich habe Inside gespielt. Sagt dir das was?
Ja, okay. Das war mal, ich habe es irgendwann mal für irgendwas empfohlen bekommen, habe das mal runtergeladen und habe irgendwie so das erste Level halb gespielt. Also so lange, wie es kostenlos ist oder nicht ganz. Und da war es mir ein bisschen zu aufregend. Dann habe ich mir gedacht, ach nee, das kaufst du doch nicht. Willst du lieber Da Vinci Haus.
Okay. Ja. Ich bin noch nicht so wahnsinnig weit, aber ich bin schon total geflasht. Es ist von den Machern von Limbo, von der Firma Playdead. Limbo war ja auch lange Zeit eigentlich immer wieder eine Empfehlung. Auch so ein Side-Scrolling-Plattformer.
Das habe ich noch nie gehört.
Also schwierig zu kategorisieren so von der Sache, aber über Limbo will ich jetzt auch gar nicht sprechen. Also Inside, es beginnt im Wald mit einem kleinen Jungen und
ich habe jetzt gerade Limbo gegoogelt und Limbo ist ein Tanz, der seinen Ursprung auf dem Westen. Was? Nee, falsch. Ah, ja.
Ja, nee, das war nicht gemeint. Ja, also es beginnt mit einem kleinen Jungen im Wald und wir steuern diesen kleinen Jungen, wir sehen ihn von der Seite und er läuft eigentlich immer, also im Wesentlichen nach rechts geht das Spiel, so wie bei jedem guten Jump'n'Run ist meistens irgendwie der Weg geht nach rechts und es ist jetzt nicht wirklich ein Jump'n'Run, es ist mehr so ein Side-Scrolling-Plattform-Adventure irgendwas Ding und der Wald ist dunkel und es kommen im Hintergrund, sieht man irgendwie, manchmal fahren LKWs am Anfang rum und dann Autos, die mit den Scheinwerfern in unsere Richtung leuchten. Also die Dinge, die uns passieren, kommen eigentlich immer so dadurch, dass wir ihn von der Seite sehen, schauen wir ja so in die Tiefe des Raums in den Wald hinein, während er eben nach rechts läuft und das Ganze dann auch so Parallaxen-Scrollen-mäßig so nach rechts mitscrollt. Und die Dinge, die passieren immer in der Tiefe des Raums, so da geschehen Dinge, die irgendwie möglicherweise bedrohlich für uns sind und relativ schnell wird uns klar, irgendwie sind sie alle auf seinen Fersen, also es sind Leute da hinten, die haben Hunde, die schießen auf uns und wir wissen überhaupt nicht warum und die Geschichte entwickelt sich dann so langsam, wie gesagt, ich bin noch nicht so wahnsinnig weit, ich will auch nicht so viel verraten, aber was man so liest, ist es wohl so, dass dieses Spiel komplett voller What-the-fuck-Momente ist und es wird immer absurder und man fragt sich eben, wenn sich das so langsam entfaltet, wie ist das wirklich alles so krass und was kann da noch dahinter stecken? Ich weiß selber nicht, wo es hinführt, aber die Momente, die ich schon gesehen habe, so, da kommt dann eine Farm und da liegen überall alles voller toter Schweine und so und man weiß ja gar nicht, warum. Und da, also es wirft einfach Fragen, noch mehr Fragen auf und man will dann irgendwie wissen, warum, wieso, weshalb. Und es ist ein bisschen gruselig, wie du schon sagst, es ist aufregend und ich finde es extrem toll gemacht, weil es toll gezeichnet ist, sieht super aus. Es lässt sich anfänglich war ich ein bisschen ärgerlich über die Steuerung, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das auch multitouchfähig ist. Weil so wie ich es am Anfang verstanden hatte, wenn du zum Beispiel Finger irgendwo aufs Display setzt und ziehst seitwärts, dann läuft er. Und wenn du dann den Finger nach oben ziehst, dann springt er und wieder zur Seite, dann läuft er wieder, aber irgendwann ist halt das Display zu Ende und du kannst nicht mehr weitermachen. Und das hat mich am Anfang immer geärgert, aber was ich dann irgendwann rausbekommen habe, ist, du kannst auch quasi einen Finger zum Laufen machen und den anderen einfach irgendwo anders auf dem Display nach oben wischen, dann springt er und den Lauffinger einfach nicht bewegen, dann rennt er danach weiter. Und wenn man das mal verstanden hat, dann wird es sehr viel einfacher und besser. Ja, und ich finde es sehr interessant und bin gespannt, wie die Story weitergeht.
Okay. Ja, das Einzige, was ich über das Spiel gehört habe, dass man auf gar keinen Fall irgendwie danach googeln soll und auf keinen Fall irgendwie versuchen soll, irgendwas über das Spiel rauszufinden, weil sonst irgendwie man gespoilert werden würde und das möchte man auf gar keinen Fall.
Ja, das habe ich auch gehört und ich glaube, ich möchte das auch unterschreiben, weil ich finde find diesen Zustand von, oh mein Gott, was ist da gerade alles los, den finde ich gerade auch sehr spannend. Und ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo lesen würde, ja, hier und Alien-Invasion und so, oder was auch immer da jetzt dahinter steckt, ich weiß es ja selber nicht.
Jetzt hast du richtig geraten, so ja, von daher.
Ja gut, aber dann war das jetzt auch nur, war ja nicht sehr inhaltsreich, meine Theorie. Ja. Dann, das würde ich auch ärgerlich finden, glaube ich. Ja. Ja gut, das war das.
Also.
Das spiele ich gerade. Neben Bridge Constructor Portal, den wir immer noch, den ich auch noch habe. Aber den hatten wir ja letzte Woche schon.
Da reden wir nochmal drüber, wenn wir durch sind oder nahe dem Ende.
Genau,
wenn wir. Ist das so? Also hier dieser Roboter, das ist halt so krass menschenverachtend. Das ist sehr unangenehm und so lustig.
Ich habe gestern auch gegen einen menschenverachtenden Roboter gekämpft. Und zwar war das ein Bot im Internet und dieser Bot hat quasi unsere Hörer verachtet, wenn man so will. Und zwar hat der den Sneakpot-Server getraktiert mit Hunderttausenden von Anfragen. Ist so ein komischer SEO-Bot gewesen, der irgendwie Analysedienste oder irgendwas anbietet, die ich nicht in Anspruch nehmen möchte und die ich, glaube ich, auch nicht brauche oder ziemlich sicher nicht brauche. Und der hat so viele Anfragen gestellt an den Sneakpot-Server und der Sneakpot-Server hat dann jedes Mal da irgendwie den ganzen PHP und Datenbank und all das ganze Dings und durchgerödelt und jetzt ist es ja auch nicht die Höllenmaschine, also zwar eine Menge RAM, aber CPU-mäßig ist er nicht so dicke ausgestattet. Sodass der dann irgendwie unter dieser ganzen Anfragelast immer langsamer geworden ist. Ich habe mich dann irgendwann mal eingeloggt und da hat die Shell kaum noch reagiert und ich habe dann geguckt, ne, ohne Ende Prozesse vom Webserver, die irgendwie Zeug rechnen und dann guckt man sich an in den Logs, was ist da los und stellt fest, ja, da ist dieser Bot am Durchdrehen und was sowieso die ganze Zeit läuft, sind so permanente Versuche, unsere Passwörter zu bruteforcen. Ich hoffe, du hast ein gutes Passwort. Ich hoffe, Christoph und Claudia haben auch ein gutes Passwort.
Du hast mir mein Passwort damals gegeben. Ich habe es nicht geändert.
Ach Gott.
Ich wüsste noch nicht mal, wo ich das ändern kann.
Ich muss weg.
Das besprechen wir mal in Ruhe in einer ruhigen Minute.
Okay. Jedenfalls musste ich das dann da bekämpfen und musste diesen Bot aussperren, was ich dann auch irgendwann geschafft habe. Also wenn der Sneakpot-Server in den letzten Tagen und Wochen, das ist vielleicht die Information für die Hörer, wenn ihr versucht habt, einen Kommentar zu schreiben, zum Beispiel zu unserer Star-Wars-Folge, hat es keinen einzigen Kommentar gegeben. Das könnte sein, dass einfach niemand was zu sagen hatte oder sie einfach nur alle gefacepalmt haben nach unserer Besprechung und nichts sagen wollten. Es könnte aber auch daran gelegen haben, dass der Server einfach irgendwie auch nicht so wirklich freundlich mit euch sprechen wollte. Das sollte jetzt wieder besser sein. Nachdem ich diesem Bot freundlich die Tür gewiesen habe oder eher unfreundlich, müsste die Webseite jetzt wieder etwas performanter reagieren, denn die CPU-Auslastung ist wieder in sehr komfortabel ruhige Bereiche runtergekommen und dem Server geht es wieder gut. Und der Google-Bot darf nach wie vor vorbeikommen und ich hoffe auch alle Podcast-Clients. Ich war da doch einigermaßen konservativ beim Blocken. Jetzt müsste wieder Ruhe herrschen auf der Kiste.
Okay.
Ja, das dazu. Ein bisschen Housekeeping.
Sehr gut.
War quasi auch wie so ein Computerspiel, weißt du, so ich gegen den Bot und dann
War gewonnen. Das nur einer oder war das so eine
Bordfahrt? Da sind noch viel, viel mehr, aber der eine war so richtig hart am Durchdrehen. Ich habe bei der Gelegenheit natürlich die anderen auch gleich alle mit rausgeschmissen. Okay. Ja. Es gibt so viele komische SEO-Firmen, die dir irgendwelchen Quatsch verkaufen wollen oder irgendwelche Analysen oder was weiß ich was, Content, bla, ich weiß nicht, was die genau alle für Geschäftsmodelle haben, aber es kommen halt so Suchmaschinenbots, so was weiß ich, Yahoo, Bing und Google natürlich, die kommen vorbei und dann siehst du halt noch so die ganzen Podcast-Clients und natürlich Web-Browser, die irgendwie so kommen, die identifizieren sich ja dann über ihre User-Agent-Strings und dann kannst du das so ein bisschen kategorisieren. Und dann kommen halt auch diese ganzen Analysebots, wo man sich dann fragt, was ich habe mir dann ein paar durchgelesen, wo die dazugehören und was die so anbieten und relativ schnell kommst du immer zu dem Punkt, wo du sagst, ja, aber das brauche ich alles nicht und ich möchte nicht, dass du mir hier meinen Traffic wegfrisst, geh bitte sterben.
Heute nicht, tschüss. Aha, gut. Neben dem Bot bekämpfen hast du auch noch andere ganz wirre Online-Sachen gemacht. In unserer Liste hier von Themen, die wir besprechen, steht GeForce Now. Ich als alter Zocker, also vor 20 Jahren, da war so GeForce die Grafikkarte, die man haben wollte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Das ist immer noch so. Und GeForce Now ist ein Dienst von Nvidia. Ja, ich auch nicht mehr. Also seit ich einen Mac habe, spiele ich halt, was der Mac spielen kann und was er nicht spielen kann, spiele ich nicht. Naja, nee, das stimmt nicht. Aber ich habe schon, also durchaus in meinem Steam-Account so das eine oder andere Game drin, was auf Mac auch läuft. Aber eben das, ja, das mag zwar sein, dass da jetzt noch welche dazukommen, aber eben nicht mehr für meinen Mac. Und die ganz neuen Sachen natürlich sowieso alle nur für oder die ganz grafisch aufwendigen Sachen nur für die PC-Plattform, weil es da die dicken Grafikkarten gibt.
Ja, oder PlayStation.
Oder PlayStation, genau. Was GeForce Now jetzt macht, oder das ist, glaube ich, schon so der zweite Anlauf zu dieser Thematik. Das haben sie schon mal versucht vor einer Weile. Da ist das erstmal so noch nicht so richtig abgehoben. Jetzt gibt es da nochmal einen neuen Anlauf. Und zwar Streaming von Spielen. Du brauchst eine einigermaßen schnelle Internetleitung. Und dann läuft das so, irgendwo in einem fetten Rechenzentrum stehen viele, viele große Computer mit dicken, fetten Grafikkarten und du mietest dir einfach die Rechenzeit auf diesen Maschinen.
Okay.
Der rendert das Spiel für dich, encodiert das als Video und schickt dir das als Videostream zu. Und du schickst quasi einfach nur deine Steuerkommandos, also sprich, du hast jetzt WASD gedrückt und du hast dann deine Maus gewackelt. Das wird dann irgendwie als schmale kleine Datenpakete, das sind ja nur ein paar Bits, encoded und dahin geschickt und dort wird es dann ausgeführt und in das Spiel reingepumpt. Das Spiel produziert irgendeine Art von Videosignal und das wird encoded und dir zurückgeschickt und du, für deinen Rechner ist es nichts anderes als ein hochauflösendes Video abspielen und ein paar Bits nach oben schicken. Für deinen Rechner also insofern total anspruchslos vergleichsweise. Ja. Und für die Kiste dort im Rechenzentrum natürlich, zum einen muss er eine fette Grafikkarte haben, um das Spiel zu spielen und zum anderen muss er das live und zwar in absolut Echtzeit, möglichst ohne Latenz in H.264 encoden. Oder H.265, keine Ahnung, was sie jetzt benutzen, aber irgendein Videocodec muss er da drüber ballern, damit das Zeug in die Internetleitung passt und dann streamt er dir das zu und kannst du da irgendwelche fetten 3D-Shooter zocken. Und da wollte ich wissen, wie gut das funktioniert. Ich hatte mich da mal vor einer ganzen Weile irgendwann für so einen Beta-Invite angemeldet und hatte das dann schon wieder vergessen und der kam.
Und wie funktioniert das? Du kaufst das Spiel und lädst es dann hoch oder?
Nee, das funktioniert natürlich über eine Kopplung mit Steam und mit Battle.net, glaube ich. Das heißt, du startest diesen Client, startest dort Steam und dann loggst du dich auf der Kiste in deinen Steam-Account ein und ich nehme mal an, in dem Augenblick, wo du deine Session beendest, plätten die den weg und weißt du dann, dass deine Account-Daten da wieder raus sind. Sodass der nächste User wieder eine frische Maschine bekommt, einfach wahrscheinlich aus einem Image hochgezogen oder so.
Mhm.
So würde ich das jetzt umsetzen. Mir denken, dass man das umsetzen würde. Und sprich, du brauchst Spiele in deinem Steam-Account oder eben, ich habe gelesen, dass Battle.net auch unterstützt. Ich habe keinen Battle.net-Account, ich weiß nicht, wie das dann da aussieht. Von Steam kann ich jetzt berichten, weil ich es ausprobiert habe. Sprich, du startest die Kiste, verbindest dich und dann siehst du, dass das offensichtlich ein Windows-Rechner ist, weil klar, da gibt es mehr Games und so. Und da klickst du dann einfach deine Account-Zugangsdaten rein und dann siehst du deine ganzen Spiele und dann kannst du sagen, hier installieren und da siehst du dann so das typische C:\Program-Files, Klammer auf x86. Da habe ich gedacht, ah, okay, ist ein Windows-PC. Und dann läuft die Installation, die ist auch nahezu instant fertig, also die scheinen da sehr dicke Internetverbindungen zu den Steam-Servern irgendwie zu haben. Jedenfalls diese Installation, ich habe es jetzt ausprobiert mit einem Game, das ich hatte, insofern, das war jetzt
grafisch noch
nicht, ich habe Portal 2 gespielt. Das okay. Ist jetzt natürlich grafisch überhaupt nicht mehr sozusagen State of the Art, aber
das geht auch noch auf dem Rechner, oder?
Eben, deshalb habe ich das ja auch, weil das eben noch auf meinem Rechner geht. Aber es ging ja jetzt erstmal so grundsätzlich um den Test. Es ist ein 3D-Spiel, es ist irgendwie auf einer Art ein Shooter, auch wenn es jetzt nicht in dem Sinne Gegner gibt, auf die ich schießen muss, muss ich schon irgendwie während ich springe, aus der Luft mich drehen und schießen und das muss vom Timing her auch einigermaßen passen, sonst knall ich irgendwo in die Säure oder in den nächsten Laser oder sowas. Insofern, es ging mir nur rein erstmal um diesen Technologietest. Und ich habe das Spiel dann auf die Auflösung gestellt, die mein Laptop hier kann. Das ist irgendwie 1680er Auflösung. Und Details auf volle Pulle. Also alles klar, das stellt so eine GeForce GTX 1080 oder was da drin sind. Jetzt vor keinerlei Herausforderung. Aber ich wollte halt sehen, A, sieht es gut aus? B, gibt es irgendwie Abbrüche? Hat das Latenzen? Und ich glaube, was ich sagen kann, ist, dass man nicht im WLAN sein sollte. Man sollte das schon wahrscheinlich irgendwie ankabeln. Oder zumindest sollte die WLAN-Verbindung absolut tadellos sein.
Okay.
Das ist bei mir zwischendurch ein paar Mal nicht so gewesen.
Mhm.
Lief aber über weite, weite Strecken auch absolut problemlos.
Also du hast es über WLAN gemacht?
Ich habe es über WLAN gemacht, weil ich hier jetzt im Moment, wo ich sitze, kein Kabel liegen habe.
Okay. Ja gut, möchte man ja vielleicht nicht immer durch die Wohnung legen.
Ja, ich habe da sogar ein Loch in der Wand, aber das führt jetzt zu weit. Das ist gerade nicht so, wie es sein sollte und deshalb ist es jetzt so. Das Loch ist in der Wand, da liegt auch ein Kabel drin, aber es reicht nicht bis zu dem Switch und dann müsste alles umbauen und so.
Das sieht man gar nicht.
Ja, jedenfalls, das degradet dann ganz lustig. Also das schaltet dann die Qualität runter, sehr unvermittelt. Dann gibt es so komische Mikro-Ruckler für so ein paar Sekunden und danach fängt sich das aber wieder. Und dann geht die Qualität auch relativ flott wieder hoch. Also zwischendurch sah es kurz aus wie so ein YouTube-Video auf 240p. Da habe ich kurz gedacht, Hilfe, was ist denn jetzt los? Aber gut, wenn du jetzt Counter-Strike spielst, bist du in dem Augenblick wahrscheinlich tot einfach. In Portal war es dann so, dass ich halt kurz gedacht habe, okay, ich bleibe jetzt einfach mal stehen und warte kurz. Und habe mich dann so rechts, links gedreht und dann war das Bild wieder in Ordnung und dann konnte ich weiterspielen.
Mhm.
Wahrscheinlich, ich weiß nicht, meine Freundin in dem Augenblick drüben gerade irgendwie YouTube-Video angeklickt oder sowas. Oder der Nachbar einen fetten Download gestartet auf demselben WLAN-Kanal oder so. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber für einen kurzen Moment war halt plötzlich die Verbindung scheiße und da ruckelte es dann und die Qualität wurde schlecht. Aber es hat sich sofort wieder beruhigt und das fand ich eigentlich ganz, ganz schön auch, dass es davon so schnell wieder zurückkommt.
Was kostet das? Also wenn man jetzt
das einen Invite-Code
hat wie du?
Das soll mal, oder ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon so ist, einen Zehner pro Monat kosten. Habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der offizielle Preis ist oder ob das ein alter Artikel war oder so.
Plus dann die Spiele, die du dir auch noch kaufen musst.
Richtig.
Also wenn du, keine Ahnung, was ist denn im Moment Bioshock oder was spielt man im Moment?
Keine Ahnung. Call of Duty, sagen wir jetzt mal.
Irgend das neueste Call of Duty oder hier Far Cry, das neueste von Crytek.
Genau.
Dann kaufe ich mir das in Steam. Und
genau,
kann das dann für 10 Euro im Monat spielen.
Genau. Also du müsstest es quasi sozusagen gegen die Kosten eines Gaming-PCs rechnen. Da brauchst du die Spiele ja auch. Und der kostet dich trotzdem irgendwie ein Tausender, sag ich mal. Und
ja.
Wenn du jetzt sagst, und der hat natürlich auch noch einen Stromverbrauch im Gewissen, während der läuft. Und
das hat der Mac auch.
Das ist klar, aber mein Mac verbläst keine 300 Watt über seine Grafikkarte. Also das muss man schon in Relation setzen. Ja, und wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10 Euro im Monat sind 120 im Jahr, Selbst wenn ich, also ich weiß jetzt nicht, wie es kündbar ist und so, habe ich mich nicht informiert, aber mal angenommen, du könntest es monatlich kündigen, könntest sagen, was ich spiele 3 Wintermonate oder ich spiele dieses eine Spiel, was rauskommt und dann zocke ich das 3 Monate wie ein Bekloppter und danach lege ich es wieder beiseite und dann brauche ich es auch erstmal nicht mehr.
Ist halt die Frage, zockt überhaupt jemand so? Ist nicht eher so, entweder ist man wie wir so, ja, irgendwie Thimbleweed Park kommt raus, okay, wir sind froh, dass es auf unserem Rechner läuft, dann machen wir das so und wenn jetzt irgendwas anderes Krasses rauskommt, was wir unbedingt spielen wollen, dann kaufen wir uns vielleicht doch eine PlayStation 4 oder verzichten halt drauf.
Und ich glaube, da gibt es alle Sorten von Typen.
Andere Leute, okay.
Aber mal angenommen, du würdest jetzt sagen, okay, das ist mein Weg, wie ich trotz Mac-Besitzertum jetzt mal dazu komme, dass ich Mafia 3 spielen kann oder dass ich, keine Ahnung, dass ich jetzt das neueste XY, scheißegal, irgendwas zocken kann.
Ja.
Und du bindest dir jetzt 120 Euro im Jahr ans Bein, das kannst du halt auch irgendwie mindestens mal 4-5 Jahre lang machen, bevor du überhaupt in die Nähe von dem Preis von einem Zocker-PC kommst.
Genau. Und wenn du den PC eben nicht für irgendwas anderes noch benutzt, also sei es als Videoberechnungsfarm oder, keine Ahnung, du mit Photoshop sonst irgendwelchen Quatsch machst, wo es sich eben auch lohnt und du, weiß ich nicht, sonst mit so einem kleinen Aldi-PC oder mit einem Mac oder sonst irgendwas gut auskommst, das ist durchaus echt lohnenswert.
Also ich glaube, dass sie sich deshalb schon vor allem an die Mac-Benutzer richten, gell? Oder generell auch so an so eine Generation Notebook. Für viele Leute ist ja ein Desktop-PC eigentlich so auch so ein antiquiertes Ding. So, das hatten also so junge Leute, die sagen, so sowas hat mein Vater und sowas brauche ich nicht.
Mhm.
Und man hat irgendwie einen 11-Zoll-Laptop oder einen 12 oder 14-Zoll oder sowas. Oder 13 ist ja so die beliebte Größe bei den Studenten auch. Und mit einem 15er wirst du ja schon angeguckt, was willst du mit diesem Riesenkasten? Und ja, diese ganze Generation hat ja Rechner im Grunde verfügbar, die auch vielleicht schöne Displays haben und teilweise auch sehr hohe Auflösungen, aber die halt nicht in der Lage sind, das irgendwie mit 3D-Spielen nennenswert zu befeuern. Da sind einfach die Grafikkarten alle zu scheiße. Aber ein Video abspielen, was aus dem Netz streamt, das kriegen sie alle hin. Und insofern, da ist die Zielgruppe, glaube ich. Ja, aber die Frage ist, wo nimmst du die Zeit her? Überleitung des Monats jetzt. Zum Zocken brauchst du Zeit und da kannst du natürlich nicht Podcast hören gleichzeitig. Also, das nächste Thema auf der Liste heißt Podcast-Liste kürzen.
Ja, also wir sind ja drauf gekommen, weil du kurz vor der Sendung, wir haben kurz über Podcast gesprochen, dass du gesagt hast, du seist jetzt schon im Dezember und du warst ja irgendwie, weiß ich nicht, bei der 500, das ist jetzt 6 Wochen her, 8 Wochen her, hast du noch, weiß ich nicht, 200 Folgen und Mitte August oder so. Und,
ja, es kommt ungefähr hin, ja.
Da insbesondere, wie du ja erwähnt hast, dein Arbeitsweg deutlich kürzer geworden ist. Das heißt, du kannst jetzt nicht mal auf der Arbeit noch 2 Stunden Podcast hören, jeden Tag oder 3. Wie hast du deine Liste so kurz gemacht?
Das frage ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Wo ich vor allen Dingen noch mindestens 2 Podcasts dazu getan habe. Also zum Beispiel habe ich, nachdem du mir mit Alec Baldwin kamst neulich, habe ich Here's the Thing, ich kann aussprechen, zu viel Metaxa im Mund, Here's the Thing habe ich abonniert und dann in dem Backkatalog auch einmal so durchgetobt und so.
Da sind tolle Sachen dabei, oder?
Da sind wirklich tolle Sachen dabei. Ich habe jetzt natürlich nicht alles gehört, aber ich würde sagen, dass ich schon so 15 oder so habe ich runtergeladen und auch komplett gehört. Also da ist auch nochmal.
Hast du gehört?
Ja, natürlich.
Tolle Folge, oder?
Ja, tolle
Folge. Wie sich beide gegenseitig verehren. Finde ich wundervoll. Finde ich echt gut.
Genau, dann hast du neulich in der Folge mit Claudia dieses Prince Harry Interview erwähnt, dann habe ich das runtergeladen und dann gab es kürzlich von Constanze Kurz und Frank Rieger haben ihre ganzen Snowden Kolumnen, die sie über die Jahre seit 2013, 2013 war das mit Snowden, ich glaube ja, die haben ja ganz viele Kolumnen geschrieben zu diesem Thema und haben die alle nochmal gesammelt einsprechen lassen von unterschiedlichsten Sprechern, teilweise von, also manche scheinen Amateure komplett, manche scheinen Podcaster zu sein und man hört da unterschiedliche Audioqualitäten und die haben das dann als Audiobuch rausgebracht.
Cool.
Und irgendjemand hat dann aber auch daraus ein Podcast-Feed gebastelt, den man abonnieren kann und dann hast du da diese...
Das ist schön, ja.
Weiß nicht, so 5-6 Stunden oder so sind das insgesamt.
Nochmal ganz kurz, du hast eben kurz Prince Harry Interview mit Obama. Hast du gesehen, dass auf Netflix jetzt David Letterman kommt und in seiner ersten quasi neuen Folge spricht er mit Barack Obama?
Ja, die habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe kürzlich, ich weiß gar nicht wo, habe ich Interviews mit David Letterman gehört, wo er darüber berichtet hat, dass er von Netflix engagiert wurde, sowas zu machen.
Ja. Muss wohl ziemlich gut sein. Ich habe es leider selber auch noch nicht gesehen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es bis nächste Woche, dann können wir mal in der Sendung drüber reden. Mhm. Freue ich mich sehr drauf.
Ich auch.
Bei David Letterman stand ich schon zweimal in der Schlange, um versucht, Tickets zu bekommen.
Ja, das wird es nicht mehr schaffen. Jetzt.
Nein, ja. Ist auch schon ein bisschen her.
Ja. Ja, nee, also wie gesagt,
ich eigentlich was dazu, aber was, wieso, wo sind die Folgen hin?
Wo sind die Folgen hin? Ich habe ausgemistet, das muss man vielleicht sagen. Ich habe ein paar Podcasts rausgeschmissen und ich habe mich bei ein paar Podcasts dafür entschieden, beispielsweise zu sagen, strikt, ich höre nur noch jede zweite Folge. Also es gibt so ein paar Sendungen, gerade so amerikanische Tech-Podcasts.
Zum Beispiel,
da habe ich bei einem.
Also jetzt nur als Empfehlung, vielleicht hat einer unserer Hörer immer noch Platz auf dem Ohr.
ATP zum Beispiel höre ich ganz gerne.
Marco Arment und Co. Und so, oder?
Marco Arment, Casey Lisk und John Siracusa. Drei streitbare Kandidaten, die sich immer schön in die Haare kriegen und die vor allen Dingen nicht nur über Apple und Tech reden, sondern auch immer noch viel über Autos und über Tesla und ich weiß nicht, der eine fährt irgendwie einen BMW. Und der
die können sich immer elektrische Autos, gell?
Nee, nur einer. Nur Marco fährt einen Tesla.
Ah, okay.
Die anderen beiden fahren noch schön ordentliche Benzinschleudern. Mhm. Und Marco wird immer damit aufgezogen, dass er zu viel Geld hat und alles immer kaufen muss und was weiß ich. Er braucht ein neues Fahrrad und überlegt, ob er ja das oder das und dann macht er drei Probefahrten und dann fährt er bei der Gelegenheit versehentlich noch so ein Fat Bike, mhm. Diese mit den ultrabreiten Reifen.
Ja.
Kommt dann zurück und erzählt, ja, das war irgendwie lustig, aber sowas braucht ja kein Mensch. Nächste Sendung. Ja, habe ich mir auch noch gekauft.
Der hat einfach zu viel Geld.
Der hat einfach viel zu viel Geld, das ist unfassbar.
Das ist krass. Und ich hab zu Weihnachten die Biografie von Elon Musk bekommen. Da habe ich jetzt angefangen zu lesen. Sehr schön. Mhm. Sehr aus so einer Ich-Perspektive der Reporterin geschrieben, wie sie ihn erlebt. Ziemlich gut. Liest sich sehr gut an. Ja. Wo wir gerade bei Tesla waren.
Zum Beispiel bei ATP habe ich dann irgendwann angefangen, aber das hatte ich schon lange vor der 500, wieder zweite Folge zu hören. Und das habe ich mittlerweile wieder zurückgenommen. Also jetzt meine Liste schrumpft irgendwie und ich weiß nicht genau, vielleicht sind es auch die AirPod-Kopfhörer, die es ein bisschen ermöglichen, auch so im Alltag, so nebenher, was weiß ich, du trägst das Kind in der Gegend rum oder so, und dann hast du nur einen von den Stöpseln drin.
Mhm.
Und es ist so unauffällig und da ist kein Kabel, an dem sie ziehen kann oder so. Das war vorher immer ein Problem, wenn du normale, diese weißen Kopfhörer, die du so beim iPhone dabei hast, drin hast, nimmst ein Kind auf den Arm. Diese Kabel sind einfach super anziehend. Das wird dir sofort, werden dir die Kopfhörer aus den Ohren gerissen oder das Kind selbst strampelt mit den Beinen an deinem Bauch und erwischt das Kabel irgendwie und dann zieht es dir die aus den Ohren ganz ohne Absicht.
Und das tut richtig einfach weh.
Ja, aber das ist einfach unpraktisch. Also du weißt dann einfach, okay, ich kann keine Kopfhörer drin haben, wenn ich das Kind auf den Arm nehme, das geht nicht.
Ja.
Aber mit so einem AirPod, du nimmst sie rechts auf den Arm oder recht an die rechte Schulter und im linken Ohr hast du noch ein so ein Knöpfchen drin, das sieht sie nicht, das stört sie nicht und dann kann sie da oben sitzen und du kannst dich auch noch mit ihr unterhalten und hast auf einem Ohr so ein bisschen das Ding mitlaufen. Und wenn du irgendwie intensiver kommunizieren willst, dann stoppst du den Podcast halt, aber du hast halt jederzeit die Möglichkeit, das wieder anzuschalten.
Mhm.
Und also diese AirPods, ich muss sagen, wirklich begeistert, Kauf des Jahres, also wirklich, diese Dinger sind einfach toll. Also als ich das letzte Mal drüber gesprochen hatte, als ich sie gerade neu hatte, da konnte ich es ja noch nicht so wirklich beurteilen, aber die machen das möglich, wirklich in allen möglichen Situationen Podcasts zu hören und nicht groß dabei aufzufallen, sage ich mal.
Mich also ja, sie sind reizvoll und ich bin auch Fanboy genug, um mir sowas zu kaufen, locker. Aber bei mir ist so ein ganz typisches Ritual, wenn ich zum Beispiel ins Auto einsteige, dann übernimmt mein Auto von meinen normalen Kopfhörern, die ich drin habe. Jetzt ist es bei denen, ist ja beides
Bluetooth. Übernimmt automatisch oder wie? Also genau. Du steigst ein, du musst nichts machen.
Ich steige ein, mache Motor an, fahre 100 Meter, bis ich dieses, das ist ja hier VW, das ist ja nicht irgendwie die Zukunft, bis das System dann gebootet hat und feststellt, ach Mensch, da ist ja Bluetooth, ach Mensch, da ist ja noch ein zweites Gerät, ach Mensch, das ist ja ein Handy, ach Mensch, guck mal, da kann ich ja mal übernehmen. Und dann sagt das iPhone so, oh ja, gebe ich dir. Dann machen sie erstmal, weiß ich nicht, 3 Minuten Verhandlung gefühlt. Nee, wahrscheinlich sind es so 15 Sekunden, wo halt das iPhone sagt so, ja, hier hast du. Und das andere Gerät sagt so, ach nee, habe ich noch nicht. Und dann pausiert der Podcast halt. Und dann irgendwann nach einer Stille ist es dann endlich angekommen und man kann dann weiterhören, ist beim Podcast hören überhaupt kein Problem, beim Telefonieren ist halt schon ein bisschen nervig, wenn nämlich genau du musst jetzt ins Auto einsteigen und du weißt, ich habe jetzt 10, 15 Sekunden, wo der mich nicht hört und ich auch nichts höre, aber wir trotzdem verbunden bleiben, weil die Geräte sich gerade mit aushandeln. Jetzt ist natürlich die Frage bei den AirPods, die sind ja per Bluetooth verbunden, warum sollte dann das Auto da reinspringen und sagen, nee, gib's mir, ich möchte, also ich würde das gerne wollen, weil ich möchte ja nicht mit die Ohren verschlossen im Auto umherfahren, wenn ich eh ein Abspielgerät habe, was da super funktioniert. Also mein Auto mit den Boxen und wo man dann eben quasi auch die Umgebungsgeräusche noch entsprechend mitkriegt, wenn man die Anlage nicht zu laut dreht. Ich möchte aber nicht quasi ins Auto einsteigen, losfahren, warten, bis das Ding gebootet hat, mein Handy nehmen, beim Fahren im schlechtesten Fall dieses Sicherheitsfeature, nee, ich fahre gerade nicht, ausschalten, um dann zu sagen, jetzt hier bitte Bluetooth mit dem Auto und nicht mit den Knöpfen. Deswegen, weißt du das?
Nee.
Übernimmt das Auto nicht automatisch?
Also nimmt
VW automatisch?
Ich besitze zwar einen VW, der hat da sowas aber nicht. Und
nicht?
Nee, außerdem ist der gerade 85
hat noch keiner an Bluetooth gedacht.
Nee, da wärst du mit Bluetooth einfach nur zum Zahnarzt verwiesen worden. Und das Fahrzeug ist sowieso gerade im Winterschlaf. Insofern kann ich das nicht, kann ich dir nicht beantworten. Würde ich jetzt an unsere Hörer weiter delegieren. Hat irgendjemand von euch AirPods und steigt damit regelmäßig in ein Bluetooth-Fahrzeug? Ich wüsste zum Beispiel einen unserer Hörer, der der diese Kopfhörer besitzt und auch ein passendes Fahrzeug. Er heißt auch Stefan. Stefan, I'm looking at you. Schreib mir eine Mail. Und vielleicht gibt es ja noch andere Hörer, die das wissen, die es beantworten können. Ich kann es dir nicht sagen.
Hm.
Aber diese Kabellosigkeit ist auch toll. Also ich meine, heute Morgen habe ich irgendwie mein Fahrrad in die Firma reingetragen, strax die Treppe rauf und dann dachte ich mir, ich nehme jetzt mal die Kapuze ab, weil jetzt, wo ich nicht mehr fahre und nicht mehr Fahrtwind ist und ich im Hausflur bin, wird es dann doch irgendwie sehr schnell sehr warm, so mit Jacke und Kapuze. Ja. Und dann nehme ich die Kapuze runter und dann hatte ich die Stöpsel drin und dann flog der raus und ich habe ihn nicht mehr fangen können und dann hat er sich irgendwie so unter das, ich hatte das Fahrrad noch in der Hand und so und dann dachte ich so, oh ja, wenn jetzt ein Kabel dran wäre, dann würde er jetzt einfach nur hier baumeln. Und so liegt er jetzt da unten auf dem Boden und ich muss ihn irgendwie aufsammeln. Und manchmal, wenn man so über irgendwelche, ich bin zum Beispiel mal über eine Brücke gegangen, die so Gitter, nur so eine Gitterbrücke ist, weißt du, so, wo du unten den Fluss sehen kannst, da kriegst du dann auch plötzlich so ein Verlustangstgefühl, so Ohrendinger festhalten, aber
sind dir schon mal rausgefallen, irgendwie beim, wenn du mal rennen musst oder so?
Nee, das wollte ich gerade sagen, faktisch ist das eigentlich unbegründet, das Einzige, wie sie rausfallen, ist das Auf- und Absetzen von Mützen oder Kapuzen oder das Entlangstreifen mit der Hand oder das Neuwickeln von einem Schal oder sowas. Da kannst du sie raus, also wenn du mechanisch dran rumrüttelst, dann ja. Aber wenn sie einfach nur in den Ohren sind, zumindest in meinen Ohren, ich kann ja da immer nur, das muss ja immer jeder individuell für sich selbst sehen, ich kann meinen Kopf drehen, schütteln, hüpfen, springen, rennen, da passiert gar nichts.
Okay.
Und insofern bin ich sehr zufrieden. Ja, aber ob das der Trick ist, wie ich meine Podcast-Liste so klein gekriegt habe oder ob ich einfach nur wahnsinnig viel gehört habe in letzter Zeit, ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Ich habe ein paar Podcasts abbestellt, allerdings nicht viele, vielleicht so 2, 3 oder so.
Okay.
Ich habe bei 1, 2 Sendungen diese Halbierungsnummer gefahren, Bei einer Sendung zum Beispiel von der BBC habe ich eine, so ein Spaß-Sendung da, die ich vor ein paar Jahren mal abonniert habe. Da höre ich nur noch eine Folge pro Monat. Ich komme, glaube ich, 3 oder 4 pro Monat und ich höre nur noch eine. Indem ich halt immer sage, die erste, die im Monat erscheint, die höre ich mir an, die anderen nicht. Lösche die dann weg. Damit fahre ich so ganz gut und habe nicht das Gefühl, dass ich nennst du etwas verpasse, weil das baut nicht aufeinander auf. Das ist egal, das ist halt nur so ein Unterhaltungsprogramm. Bei ATP zum Beispiel habe ich es jetzt schon wieder zurückgefahren. Okay. Seit einem Monat oder zwei höre ich wieder alle Folgen. Also und trotzdem wird es wenig. Ich habe jetzt 127 Folgen noch und im November bei der 500 hatte ich noch über 250.
Ja, ich war bei, im November war ich auch noch deutlich über 150. Ich bin jetzt bei unter 60 angekommen mittlerweile.
Kriegst jetzt schon Angst, Listenangst?
Nö, gar nicht. Ich habe irgendwie noch 2 Hörbücher, die ich mal hören möchte, aber die höre ich erst, wenn ich unter 30 bin.
Ach siehst du, da habe ich sogar noch angefangen, Clean Electric zu hören, den Podcast zum Thema Elektroautos. Aus Deutschland.
Ja.
Hab da sogar noch ein bisschen im Backkatalog gewälzt und mir ein paar alte Folgen angehört.
Ja, siehst du.
Und trotzdem.
Ja. Ich mach so, dass ich zum Beispiel ganz radikal, wenn nämlich eine Folge anfängt, nicht mehr zu interessieren, also wenn ich merke, dass ich über andere Sachen nachdenke und es nicht daran liegt, dass jetzt irgendwie was Auffühlendes passiert, weiß ich nicht, dass du mit irgendjemandem ein Streitgespräch hattest auf der Arbeit oder sonst irgendwas und du sagst so, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, da mache ich eh aus, aber sondern einfach so, ja, das ist gerade irgendwie langweilig, dass ich dann ganz radikal springe einfach zum nächsten Podcast und dann wird er gelöscht. Und bei ganz vielen Podcasts, die so am Schluss dann Werbung, Zusammenfassung und vielleicht noch irgendwie ein Schlussgag, also wie zum Beispiel This American Life, die machen ja immer noch diesen Schlussscherz mit unser Co-Founder sagt wieder irgendwas und dann schneiden sie irgendwas Lustiges rein. Da wird halt einfach, sobald er anfängt aufzuzählen, wer da mitmacht, springe ich raus. So, okay, dann ist die Sendung für mich zu Ende. Springe ich zum nächsten, es geht mit Overcast ganz gut. Irgendwie schnell lang drücken und dann bist du im nächsten Podcast. Da habe ich das Gefühl, das bringt mir halt auch echt viel, weil wenn ich in jedem Podcast einfach 5 Minuten rausschneide.
Ja, oder diese Werbeblöcke überspringen. Also ich muss mir
nicht zum
500. Mal irgendwas über komische Matratzen, die wie Geister heißen, angucken.
Ja. Squarespace und sonst irgendwas, ja.
Genau.
Ja, und das ist halt echt cool, so 45 Sekunden vor und dann machst du es 1-2 Mal und dann weißt du schon so, ja, okay, jetzt kommst du ungefähr raus und verpasst mal 20 Sekunden, das ist aber auch wurscht.
Genau. Ja das mache ich auch so. Dafür ist es, das glaube ich, der einzige Nachteil an den AirPods, dass du diese Sprungknöpfe nicht hast. Ich habe sie insofern wieder, weil ich ja auch eine Apple Watch trage.
Ach so.
Die das dann so ein bisschen, die es zumindest dann so macht, dass es nicht nötig ist, dass du das Handy aus der Hosentasche holst. Aber das, was man so gewöhnt ist von diesen Knöpfchen, die man in diese Kabelfernbedienung, die man so hat, die ist natürlich nicht mehr da, diese Kabelfernbedienung. Und dann sind auch die Funktionen weg, die da drauf liegen. Lauter machen, leiser machen, nach vorne springen, nach hinten springen. Das Ganze hast du dann über diese Now Playing App auf der Apple Watch. Das ersetzt das auch ganz gut. Das braucht einen Augenblick, bis man sich umgewöhnt hat. Mittlerweile funktioniert das tadellos für mich. Aber wenn du jetzt keine Apple Watch hättest, dann könnte ich mir vorstellen, dass du bei den AirPods was vermisst. Weil dir dann eben diese Funktionen fehlen. Und ich meine, klar, wie sollen sie es machen? Die Dinger sind nun mal verdammt klein. Tasten draufkleben, ist schwierig. Du hast 2 programmierbare Funktionen. Du kannst einmal irgendwie so doppelt klopfen auf dem rechten Ohr, doppelt klopfen auf dem linken Ohr. Das sind so Erschütterungssensoren drin und du kannst einfach so draufklopfen auf die Dinger. Und dann kann irgendwas passieren, so wie Play-Pause. Aber lauter, leiser und sowas haben sie nicht abgedeckt. Und sowas wie Vorspringen, Zurückspringen auch nicht. Ich höre dich grummeln. Ich verstehe, das war das Killer-Argument. Jetzt sind sie raus.
Ja, das ist halt die Hauptfunktion, die ich nutze. Und
ja, ich verstehe
beim Autofahren oder so, selbst wenn mein Auto dann übernommen hat, funktionieren dann die Knöpfe immer noch. Und dann schnell langsam und zack, bin ich beim nächsten Podcast. Und weiß ich nicht, der fängt an, über irgendwas zu reden. Und ich denke, nee, das möchte ich jetzt nicht hören. Springe ich halt weiter. Und dann entweder schiebe ich ihn dann später runter und gucke, dass ich ihn irgendwann später nochmal höre. Oder ich lösche ihn einfach.
Ja.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob es da eine bessere Lösung hätte geben können oder ob man das irgendwie über Wischgestenempfindlichkeit oder sowas hätte auf diese Dinger bringen können. Ich gucke gerade mal, ob ich rauskriege, ob man das, was man noch auf diese Knöpfe legen kann. Du kannst du kannst auf die Ohren klopfen. Also du hast quasi zwei Ohren, auf die du klopfen kannst, rechts und links, und kannst das jeweils belegen mit entweder Play, Pause, Next Track, Previous Track oder Siri. Insofern, das könntest du theoretisch machen, dass du sagst, Next Track legst du dir aufs rechte Ohr und Play, Pause aufs linke oder so. Dann hast du zumindest diese beiden Funktionen. Wobei Play, Pause kannst du auch machen, indem du ihn einfach rausnimmst aus dem Ohr.
Mhm.
Das ist ganz praktisch, weil die haben so solche Infrarotsensoren, womit sie merken, ob sie in einem Ohr stecken. Und wenn du einfach so, die Bäckersfrau spricht dich an, obwohl du nicht damit gerechnet hast, weil du einfach gesagt hast, zwei Croissants, und du gingst davon aus, dass da keine Rückfragen kommen, und dann wirst du gefragt, mit Schokolade oder ohne, und dann denkst du dir, was, und findest nicht schnell genug die Pausentaste, dann nimmst du ihn einfach raus, und in dem Augenblick, wo er merkt, dass er das Ohr verlassen hat, hält er den Podcast an.
Ja.
Das ist ganz praktisch. Nur für die 30 Sekunden Zurücktaste, weil du ja natürlich in deinem Schockzustand nicht mehr zugehört hast, da musst du dann wieder Uhr oder Handy oder irgendwas haben. Sonst fehlt dir der Anschluss.
Hm. Obwohl, ja, zurück muss ich auch. So, nee, geht sogar auch, gell?
Ja, wie gesagt, also zurück vor, Siri, Play, Pause sind die Möglichkeiten, die du hast. Was du eben nicht hast, ist lauter und leiser. Also du kannst jetzt nicht lauter und leiser aufs rechte und linke Ohr klopfen. Und da musst du dann irgendwie, weiß nicht, in die Hosentasche greifen und an den Knöpfchen rumfummeln oder so. Das geht ja zum Glück blind, die findet man ja schon, aber ist halt nicht so convenient, wie es früher mal war, das stimmt schon. Dafür sind die Kabel weg, das ist echt, das macht eine Menge aus. Also da, das muss man abwägen, glaube ich. Aber gut, okay. Ich glaube, das war genug zu diesem Thema. Wenn die Hörer noch Tipps haben, wie sie ihre Podcast-Listen, geht ihr da radikal durch und kürzt einfach raus, habt ihr den Sneakpot gelöscht, dann hört ihr das jetzt sowieso nicht, dann ist egal. Aber
möchtet ihr den Sneakpot löschen?
Genau, wie oft habt ihr schon darüber nachgedacht, den Sneakpot zu löschen? Nee, das wollen wir nicht wissen, das braucht ihr nicht schreiben.
Doch, mich würde es interessieren.
Echt? Okay, dann schreibt es rein oder schreibt es nur an stefan@sneakpot.de. Ansonsten auf sneakpot.de findet ihr die Webseite, die jetzt dann wieder funktioniert, wo der Sneakpot-Server
jetzt... Ist auch schnell, ich habe ihn jetzt während der Sendung zweimal aufgehabt, das war wirklich...
Ja. Botfrei surfen sozusagen. iOS Games haben wir euch empfohlen, Football haben wir besprochen und einen Kinofilm, der nicht mehr ganz taufrisch ist, gab es auch. Ansonsten könnt ihr mit euren schwachbrüstigen Laptops euch einen GeForce Now Account klicken, wenn ihr ausprobieren wollt, was ich ausprobiert habe, und eure Erfahrungen dazu nehmen wir gerne in den Kommentaren entgegen. Und in der nächsten Woche reden wir vielleicht wieder über was Aktuelleres. Wir werden sehen. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.